Ich habe letzte Woche frei gehabt. Also nicht nur gemeindefrei, mein freies Wochenende, ich hatte sogar familienfrei. Meine Frau hat mir Ausgang gewährt sozusagen und ich durfte ein Wochenende in Wuppertal verbringen und bin da durch die Gegend gerannt. So ein bisschen sinnbefreit, gebe ich zu. Aber wenn man nach Wuppertal hinfährt, muss man auch nach Wuppertal zurückfahren, von Wuppertal zurückfahren. Das habe ich am Sonntagmorgen getan und mein Hotel, was ich hatte kein Frühstücksangebot. Und so habe ich mir im Bahnhof in Wuppertal einen Kaffee gekauft. Zum Glück gibt es ja Geschäfte, die früh morgens am Sonntag da offen haben. So bin ich da reingegangen und eine nette junge Dame hat mir diesen Kaffee verkauft. Man hat ihr angesehen, dass sie ihre Wurzeln, ich vermute irgendwo so Pakistan und Indien stammen. Bei der habe ich meinen Kaffee gekauft und bin dann in meinen Zug gestiegen. Ihr seht alle so entspannt aus. Keine Entsetzensschreie, keine schockierten Gesichter. Wie kann der nur? Nicht? Natürlich nicht. Es ist überhaupt kein Problem, dass ich Kaffee kaufe und trinke. Es ist auch überhaupt kein Problem, dass die Verkäuferin eine Frau war. Und es ist noch weniger ein Problem, dass das eine Ausländerin war. Vermute ich. Weiß ich ja nicht. Überhaupt kein Ding. Vor 2000 Jahren hätte ich diese Geschichte hier nicht erzählen können. Ich hätte meine gesamte gesellschaftliche Reputation als geistlicher Mann verspielt. Undenkbar. Ein Mann redet nicht in der Öffentlichkeit mit einer Frau. Und erst recht nicht mit einer Andersgläubigen, mit einer Ausländerin, das geht überhaupt nicht. Die Leser des Johannesevangeliums werden die Luft angehalten haben, als sie zum ersten Mal diese Geschichte gehört haben. Jesus redet in der Öffentlichkeit alleine mit einer Frau, mit einer Samariterin, das geht gar nicht. 2000 Jahre liegen zwischen dieser Begebenheit und uns heute. Und meine Einstiegsgeschichte hat euch gezeigt, wir haben schon so noch so ein paar Probleme, diesen Text zu verstehen. Da hat sich ganz viel verändert kulturell. Für uns ist es kein Problem, in der Öffentlichkeit mit einem anderen Geschlecht zu reden, mit einer Ausländerin, überhaupt kein Ding. Für Jesus, für die Zeit damals, war es ein Problem. Und darum ist es nicht ganz so einfach, diesen Text zu übertragen auf uns heute. Es ist möglich, aber man muss eben mit ein bisschen Fingerspitzengefühl davor gehen. Und wir werden merken, dass da eine ganze Menge in diesem Text für uns hier in Mittelfranken 2000 Jahre später drin steckt. Es steckt sogar zu viel drin. Zu viel für eine Predigt. Ich wollte den Text eigentlich ja vorlesen, aber 42 Verse sind echt lang. Habe ich mir gedacht, nee, dann liest nicht vor. Wir spielen wieder ein bisschen Jungschar. Ich erzähle euch den Text und flechte so meine Erkenntnisse ein. Und während der Vorbereitung habe ich gemerkt, selbst das funktioniert nicht. Ich komme durch den Text nicht durch. Bevor ich ihn euch nur halb erzähle, habe ich mir jetzt nochmal eine andere Möglichkeit überlegt. Ich erzähle euch jetzt die Ultra-Kurzversion des Textes, dass ihr so mal den Überblick über die Geschichte habt. Und dann fange ich wieder vorne an und wir gehen den Text mal so Stückchen für Stückchen durch und gucken mal, wie weit wir kommen. Jesus war bei Johannes dem Täufer in der Jordanebene und will zurück nach Galiläa reisen. Dabei reist er durch das Gebiet der Samariter und macht eines Tages auf der Reise zur Mittagszeit an einem Brunnen, einem sogenannten Jakobsbrunnen, Halt. Nee, brauchen wir noch nicht. Kommt nachher. Danke. Seine Jünger schickt er zum Einkaufen und er setzt sich in der Mittagshitze an den Brunnen und macht Pause. Eine Frau kommt dazu und will Wasser schöpfen und Jesus spricht diese Frau an. Und es entspinnt sich ein Gespräch über, Überraschung, Wasser. Ja, liegt ja nahe, so in der Hitze am Brunnen. Aber man merkt schnell, Jesus will eigentlich gar nicht über Wasser reden, sondern es geht um wichtigere Dinge. Es geht um den Heiligen Geist. Die Frau kapiert das allerdings nicht. Und so läuft dieses Gespräch so ein bisschen vor sich hin und nimmt eine ganz erstaunliche Wendung. Jesus konfrontiert die Frau mit ihrem Lebensstil. Konfrontiert sie mit dem, was in ihrem Leben nicht gut läuft. Die ist total überrascht und geflasht und merkt, da ist mehr, als ich am Anfang gedacht habe. Und sie läuft zu ihren Leuten ins Dorf und erzählt den Menschen davon, dass sie jemanden gefunden hat, der ihr ins Herz gucken kann. Die Jünger kommen wieder und sind total perplex, was Jesus denn da macht, warum der mit fremden Menschen redet, was denn das alles soll. Er probiert es ihnen zu erklären, sie machen es der Frau nach und verstehen es auch mal wieder nicht. Die Frau kommt wieder zurück im Anhang, das halbe Dorf. Und sie nötigen Jesus, bei ihnen zu bleiben. ihn noch mehr zu erklären. Der tut das, er bleibt noch 2 Tage. Und dann am Ende dieses Textes in Vers 42 steht, jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast, sagen die Dorfbewohner. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Boah, was für ein Ergebnis für 2 Tage Evangelisation durch eine Frau, die es eigentlich selber noch nicht verstanden hatte. Wahnsinn, was das eine Wirkung entfalten kann. Das ist so ganz eng zusammengerafft, der Text. Und jetzt springen wir wieder an den Anfang und gucken uns da nochmal ein paar Einzelheiten an. Jesus war bei Johannes dem Täufer. Jetzt können wir mal einmal umschalten, bitte, auf die Karte. Der wird irgendwo hier gewesen sein. In der Jordanebene, wo genau Johannes da gewirkt hat, wissen wir nicht. Aber da unten am Jordan, und Jesus hat da gepredigt, er hat getauft, also nicht er selbst, sondern seine Jünger haben getauft. Und mit der Zeit erfüllt sich das, was Johannes selber angekündigt hat. Ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Jesus hat mehr Anhänger als Johannes der Täufer. Er hat mehr Zulauf als Johannes. Johannes wird irgendwann von Herodes verhaftet und das ist der Zeitpunkt für Jesus, wo er sagt, ich gehe zurück nach Galiläa. Jetzt hat er, so rein geografisch, 2 Möglichkeiten zu laufen. Ihr habt hier den Weg eingezeichnet von Jerusalem nach Sychar. Sychar ist der Ort, wo sich die Geschichte abspielt. Und da oben das große Blaue ist der See Genezareth. Das ist Galiläa, wo Jesus hin will. Er wird nicht direkt in Jerusalem gewesen sein, sondern irgendwo hier in der Ebene. Und jetzt hat er geografisch 2 Möglichkeiten. Er kann entweder die Jordanebene entlang laufen. Das ist etwas länger von der Strecke her, aber deutlich angenehmer zu laufen, denn es ist flach. Oder aber er geht über Jerusalem, der Weg, der hier eingezeichnet ist, durchs Bergland, durch Samaria an den See. Das ist der kürzere Weg, der aber deutlich beschwerlicher ist. Ja, mehr Höhenmeter, ist anstrengender zu laufen. Aber beides ist erstmal möglich und logisch. Ideologisch gibt es nur einen Weg, den er nehmen kann. Er kann eigentlich nur durch die Jordanebene laufen. Das Gebiet der Samariter meidet ein frommer Jude, wo er nur kann. Da geht man nicht durch. Jesus wählt trotzdem die 2. Variante. Und in Vers 4 steht, denn er musste durch das Land der Samariter laufen. Das ist kein geologisches Musste, habe ich ja gerade gesagt, da hat er Möglichkeiten gehabt. Dieses Musste war ein göttliches Musste. Er hatte den Auftrag, da durchzulaufen. Er hatte das Ziel, die Mission, diesen Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Darum musste er diesen Weg geben. Nur eins weiterschalten bitte. Und jetzt merken wir das Erste, Jesus überschreitet mit seiner Mission Grenzen. Auf der einen Seite überschreitet er die Grenzen des Fremden oder man könnte vielleicht sagen soziale Grenzen. Juden und Samariter, ich habe schon gesagt, das ging überhaupt nicht. Wir hören die Geschichte vom barmherzigen Samariter, das ist immer unser Held. Boah, Samariter, das waren fast schon keine Menschen mehr für die Juden. Das ist vielleicht heute ein bisschen vergleichbar mit Russland und der Ukraine. Die können nicht miteinander. Bei der UEFA ist es so, dass die Ukraine und Russland bei Fußballspielen nicht zusammen in einem Topf gelost werden kann. Die vermeiden alle Spiele, wo es nur geht, wo diese beiden Nationen aufeinandertreffen, weil die nicht miteinander können. Und ganz ähnlich war es mit den Juden und den Samaritanern. Und das hat seine Ursprünge knappe 700 Jahre vorher. 722 wird das Nordreich Israels von den Assyrern besiegt. Und die Assyrer haben eine ganz perfide Taktik gehabt, Nationen zu brechen, wenn sie gewonnen haben. Das nennt sich Deportation. Die haben fast die gesamte Bevölkerung ausgetauscht. Nur ein ganz kleiner Anteil der Bevölkerung durfte im Land wohnen bleiben und alle anderen wurden in die Fremde geführt. Dann war das Land leer und dann haben sie von einem anderen Land, was sie besiegt haben, die Leute da angesiedelt und so eine riesen Völkerwanderung verursacht und alle möglichen Völker vermischt. Und diese 10 Stämme Israels, die da gelebt haben, werden in die Fremde geführt und seit dieser Zeit sind die von der Landkarte verschwunden. Alle Juden, die wir heute kennen, stammen von den 2 Stämmen ab, die im Südreich gelebt haben. Die 10 Stämme gehen einfach in den anderen Völkern auf. Und die paar Hansel, die da bleiben durften, die vermischen sich mit den neu angesiedelten Leuten aus den fremden Ländern. Und die bringen alles mit, was sie halt so haben. ihre Sprache, ihre Kultur, ihre Götter, ihren Glauben. Und so entsteht da ein großes Mischmasch aus Jahwe-Kult und fremden Göttern, was irgendwann nichts mehr mit dem Eigentlichen zu tun hat. Und wenn man das Buch Esra zum Beispiel liest, wo der Tempel wieder aufgebaut werden soll in Jerusalem, kommen die Samariter und sagen, hey, wir würden euch gerne helfen, es ist doch auch irgendwie unser Tempel. Und die Juden lehnen es ab, weil sie sagen, ihr seid keine Juden mehr. Das ist so vermischt, das ist so getrennt, das geht überhaupt nicht. Und bis zur Zeit Jesu gibt es immer wieder gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Juden und Samaritern. Und ein Rabbi zur Zeit Jesu hat gesagt, das Brot des Samariters zu essen, ist wie Schweinefleisch zu essen. Und Schweinefleisch ist so ziemlich das ekligste und widerwärtigste und unreinste Essen, was sich ein Jude ausdenken konnte. Das, was ein Samariter angefasst hat, das fasst ein ordentlicher Jude nicht an. Und Jesus zieht durch dieses Land, zieht dadurch, redet mit den Menschen dort, begegnet ihnen auf Augenhöhe, weil er in seiner Mission die Grenzen der Kultur und des Fremden überschreitet. Die zweite Grenze, die er überschreitet, ist diese Geschlechtergrenze. Ich habe das eben schon gesagt in meinem Einstieg, das macht man nicht. Also Mann großgeschrieben mit Doppel-N. Als Rabbi macht man das sowieso nicht. Und dann auch noch um diese Tageszeit am Brunnen. Es ist wahrscheinlich, wenn man das so ein bisschen nur hinterrechnet, April oder Mai. Das heißt, es ist noch keine Erntezeit. In der Erntezeit hat man auch mittags durchgearbeitet. Außerhalb der Erntezeit nicht. Da hat man Pause gemacht, weil da war es richtig heiß. Und man hat auch vor allem mittags kein Wasser geschöpft. Das hat man entweder früh morgens oder spät abends gemacht. Brunnen um diese Zeit waren verwaist. Da war niemand. Und dass diese Frau zur Mittagszeit an den Brunnen gehen muss, um Wasser zu holen, hat jeden vernünftigen Menschen gezeigt, mit der stimmt was nicht. Das würde man wahrscheinlich Mobbing heute nennen, aber es war ihr sehr wahrscheinlich nicht möglich, mit der Dorfgemeinschaft zusammen Wasser zu holen, oder sie hat sich geschämt oder keine Ahnung, wir wissen nicht genau, was da war. Aber selbst wenn Jesus nicht Gottes Sohn gewesen wäre, allein der Fakt, dass diese Frau mittags zum Brunnen kommt, zeigt, mit der ist irgendwas nicht in Ordnung. Eine Frau, eine Ausländerin und noch mit einem sehr zweifelhaften Ruf, mit der redet man nicht. Und trotzdem redet Jesus mit ihr. Und nicht gezwungenermaßen. Er eröffnet das Gespräch. Er spricht die Frau an. Er sucht den Kontakt, weil es seine Mission ist. An der Stelle frieren wir den Text mal ein und gucken, was wir hier lernen können. Und das ist ja ganz einfach. Ne? Ergibt sich wie von selbst, ganz einfach zu übertragen. Wir sollen offen sein für alle Menschen. Super. Sind wir? Passt, können wir weitermachen. Gut, es sind jetzt gerade nicht übermäßig viele Ausländer bei uns in der Gemeinde da, aber wenn sie da wären, dürften sie gerne kommen. Überhaupt kein Problem. Und wenn man sich unsere Gemeinde mal so anguckt, sind wir doch erstaunlich divers aufgestellt, was unsere Milieus angeht. Also wir haben nicht nur Gottesdienstbesucher, die aus einer sozialen Schicht kommen, sondern wir haben da durchaus mehrere. Machen wir schon ziemlich gut. Das, was Jesus hier tut, das machen wir auch. Hervorragend. Als ich genauer darüber nachgedacht habe, habe ich an zwei Punkten echt Bauchschmerzen bekommen. Und die möchte ich euch heute weitergeben und euch ein bisschen ärgern. Alle dürfen kommen, das Erste, habe ich gerade gesagt. Ja, stimmt. Aber sie kommen nicht. Oder? Ja, es kommen immer wieder mal neue Menschen hier zu uns in den Gottesdienst. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt die Ausländer uns hier überrennen würden. Oder die Fremden. Oder wer auch immer. Jesus hat nicht gewartet, bis die Samariter zu ihnen gekommen sind. Er ist aktiv geworden. Er ist zu den Samaritern hingegangen. Wir gehen nicht. Wie viele Kontakte zu Nichtchristen, zu Ausländern, zu anderen sozialen Gruppen hast du außerhalb deiner Blase? Wann hast du das letzte Mal mit einem Ausländer geredet, der nicht dein Dönermann war oder deine Kaffeeverkäuferin? Es ist ewig bei mir her. Und ich befürchte deshalb, weil ich meine ganze Zeit und meine ganze Kraft darauf verwende, das hier noch kuscheliger zu machen, mich hier noch wohler zu fühlen, die Gemeinde noch schöner zu machen, für dann, wenn sie kommen. Jesus ist hingegangen. Ich kenne die ganzen Abers. Ich kenne die ganzen Einschränkungen. Ich weiß, wir können nicht Gemeinde für alle Milieus und Klientele sein, ist mir alles klar. Ich weiß, hin zu den Leuten hatten wir jahrelang, hat nicht funktioniert, nicht wirklich. Und trotzdem piekt es mich. Sind wir bereit, Jesus hier zu folgen? Sind wir bereit, auch unbequeme Wege zu gehen? Ich bin so froh, dass wir Alltagsbegleiter haben, weil dann muss ich es nicht tun. Bescheidener Gedanke. Sind wir bereit, zu Menschen hinzugehen, für sie da zu sein, mit ihnen zu reden, den Kontakt von uns aus zu suchen, raus von unserem Sofa, von unserer Wohlfühlzone, von den Menschen, die so denken, so ticken wie wir. Und damit sind wir beim Zweiten, was mir Bauchschmerzen macht. Dürfen hier alle kommen, egal was sie denken, auch ob man sich gegen Corona impfen lassen sollte oder nicht? Ich habe mich, was die Corona-Pandemie angeht, hier auf der Kanzel haben wir keine, von der Bühne aus, sehr zurückgehalten die letzten Jahre. Ich habe eine ganz klare Meinung zum Thema Impfen und ich lebe die auch. Wir haben als Gemeinde eine ganz klare Meinung und die leben wir auch. Und trotzdem kriege ich Bauchschmerzen und tut es mir weh, wenn ich gerade sehe, wie in der Gesellschaft und auch unter Christen von beiden Seiten des Lagers übereinander und miteinander geredet wird. Ich höre da Sachen, da wird mir schlecht und mir zieht es den Magen zusammen. So viel Hartherzigkeit, so viel Unverständnis, so viel Lieblosigkeit habe ich noch nie bei einem Thema in der Gemeinde Gottes erlebt. Und jetzt sind wir hier in Diesbeck, in der Christusgemeinde, noch in einer sehr schönen, positiven Blase. Ich habe ganz wenig böse Sachen hier erlebt. Und das ist so gut so. Aber wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Und alles, was es in der Gesellschaft jetzt gibt, wird auch in unsere Gemeinde kommen. Das macht was mit uns. Diese Gedanken, diese Worte, diese Sätze, die wir einander sagen. Und ich möchte uns das fragen, dürfen hier auch Menschen kommen, die anders ticken, auch wenn wir ihre Meinung hinten und vorne nicht nachvollziehen können? Dürfen sie nicht nur kommen, sondern dürfen sie auch sagen, ich mache es als Beispiel mal, ich bin nicht geimpft? Oder ist es eigentlich ein internes Ausschlusskriterium? Weil mit so jemandem wollen wir hier doch eigentlich nichts zu tun haben, oder? Ich spiele diesen Ball uns mal zu. Ich glaube, wir müssen uns da, und ich spreche beide Seiten, ich spreche mich mit an. Und ich habe es gesagt, wir haben eine klare Position. Das spiegelt auch unser Verhalten hier in der Gemeinde wider. Aber sind wir Gemeinde für alle Menschen? Darf man hier wirklich kommen, auch wenn man anders denkt und anders tickt? Oder haben wir ein heimliches Ausschlusskriterium, was das begrenzt? Jesus hat einen klaren Standpunkt in unserer Geschichte. Und er konfrontiert die Frau auch mit diesem Standpunkt. Es geht nicht darum, dass wir sagen können, ach, du denkst das, ich denke das, ist ja alles super. Nein, wir dürfen schon zu dem stehen, was wir denken. Aber Jesus spricht diese Frau trotzdem an. Er hat trotzdem Gemeinschaft mit ihr, obwohl er Dinge anders sieht als sie. Und ich frage mich ehrlich, schaffen wir das auch? So, nach diesen unbequemen Fragen machen wir mal im Text ein bisschen weiter. Jesus begegnet dieser Frau, er spricht sie an und sie ist total verblüfft. Du bist doch Jude. Was redest du mit mir? Du bist ein Mann. Warum sprichst du mich an? Das darfst du doch eigentlich gar nicht. Warum machst du das? Und dann sagt Jesus in Vers 10, den wir jetzt hier vorne sehen, noch einmal, jawohl. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Die Frau versteht gar nichts. Was ich ihr auch nicht vorwerfen würde. Ich glaube, ich hätte es auch nicht verstanden. Jesus redet hier im Griechischen steht von lebendigem Wasser. Und lebendiges Wasser meint erstmal Brunnenwasser, das von unten kommt, also Grundwasser, im Vergleich zu Zisternenwasser, das man sammelt. Und lebendiges Wasser, ist Grundwasser, ist qualitativ deutlich besser und hochwertiger. Und das ist auch das, was die Frau hört. Wenn man sich den Text und die umliegenden Texte aber anguckt, wird sehr schnell deutlich, mit lebendigem Wasser meint Jesus auch den Heiligen Geist. Und das kapiert die Frau hinten und vorne nicht. Sie fragt Jesus dann, ist ja nett, wenn du mir was zu trinken geben willst, aber wie willst du bitte an das Wasser rankommen? Der Brunnen ist tief und du hast nichts zum Schöpfen dabei, was ist denn los mit dir? Und dann sagt Jesus, wenn du von meinem Wasser trinkst, wirst du nie mehr Durst haben. Die Frau kapiert wieder nicht, was Jesus meint, aber sie springt direkt voll an, sagt, boah, das wäre ja klasse. Ey, muss ich nie mehr hier an den Brunnen kommen? Muss ich nie mehr diese schweren Eimer schleppen? Einmal von deinem Wasser trinken und ich habe keinen Durst mehr. Wie cool ist das denn? Hätte ich gerne. Jesus meint natürlich was anderes. Und ich unterbreche die Erzählung hier wieder. Und damit stellt sich die Frage, was bietet Jesus hier eigentlich dieser Frau an? Was ist dieses Wasser, was den Durst stillt? Und was bietet er nicht? Wir bewegen uns jetzt hier gerade in einem ganz gefährlichen Gewässer, was vermint ist mit frommen Floskeln, die eine große Gefahr von Enttäuschung bieten. Ich probiere den Satz von Jesus mal zu übersetzen. Wer an mich glaubt, dessen Sehnsüchte nach Leben werden gestillt. Vermute, die meisten könnten mit der Auslegung mitgehen. Ja, klingt super, klingt brutal fromm. Okay, also essen und trinken müssen wir weiter. Die Bedürfnisse meint Jesus wahrscheinlich nicht. Aber das, was darüber hinausgeht, diese Sehnsucht nach Liebe, nach Nähe, nach Erfüllung, das stillt Jesus. Fang an Jesus zu glauben, lass dir dieses lebendige Wasser, diesen Heiligen Geist schenken und deine Bedürfnisse sind gestillt. Boah, ist das super. Aber warum gibt es dann so viele christliche Ehen, wo ein Partner ausbricht, wo er seine Frau, ihren Mann betrügt, die Kinder im Stich lässt, weil diese Sehnsucht nach Abenteuer, nach Anerkennung, nach Liebe so groß ist? Warum gibt es dann so viele christliche Singles, die sich so sehr nach Ehe sehnen, nach Nähe, nach Zweisamkeit, wenn Gott doch dieses Bedürfnis gestillt hat? Warum arbeiten sich so viele Christen im Beruf tot, weil sie mehr Geld, mehr Karriere, mehr Anerkennung wollen und vernachlässigen das Reich Gottes, vernachlässigen ihre Familien, ihre Kinder, vernachlässigen ihre Freunde, weil dieser Hunger nach Anerkennung so da ist? Warum kenne ich so viele Christen, die ganz still und heimlich andere Drogen brauchen? Alkohol, Zigaretten und andere Dinge, um diese Sehnsucht nach Kick, nach Erfüllung zu füllen. Und jede dieser Beispiele, die ich jetzt genannt habe, kann ich euch mit mehreren realen und todtraurigen Geschichten füllen. Warum, wenn Jesus deinen Durst doch stillt, deine Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung, wenn du das Wasser von Jesus nimmst, dann ist doch alles gut. Ihr merkt, wie gefährlich einfache, fromme Antworten hier sind. Ich glaube, dass die Bibel recht hat. Ich glaube, dass Jesus den Durst meines Lebens stillt. In Prediger 3, Vers 11 steht, er hat die Sehnsucht nach Ewigkeit in unser Herz gelegt. Dieses Loch, das in unserem Herzen da ist, dieses Wissen, dieses Ahnen, dass es zwischen Himmel und Erde mehr gibt als das, was wir sehen können. Dass das Leben nicht vorbei sein kann, wenn wir sterben. Dass da was ist, wonach ich mich sehne. Dieses Loch kommt von Gott selbst. Und er hat dann den passenden Puzzlestein, dieses Loch zu füllen. Und niemand sonst. Das Ziel deines Lebens, die Gemeinschaft mit Gott, erreichst du einzig und allein, indem du Jesus kennenlernst. Aber das heißt nicht, dass Jesus alle deine menschlichen Bedürfnisse einfach wegnimmt oder negiert. Wir bleiben Menschen mit Bedürfnissen. Das ist uns bei den körperlichen Sachen total klar. Jeder Christ hat noch Hunger, hat noch Durst und hat noch das Bedürfnis nach Schlaf. aber jeder Christ hat auch das Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Anerkennung, nach Gemeinschaft mit anderen Menschen. Und auch diese Bedürfnisse nimmt Jesus uns nicht weg, nur weil wir an ihn glauben. Wenn wir als Gemeinde hier mit unseren Antworten stehen bleiben und sagen, glaub an Jesus und alles ist gut, dann werden wir schuldig den Menschen gegenüber, weil sie haben Fragen, sie haben das Erleben, dass ihre Bedürfnisse noch da sind, und es wäre eine gefährliche Lüge, das zu sagen. Wir müssen und dürfen weiterdenken. Ich glaube, dass das Eigentliche ist, dass Gott uns Wege gegeben hat, unsere Bedürfnisse so zu erfüllen, dass es ihm die Ehre gibt und uns gut tut. Diese Sehnsucht nach der Ewigkeit, die kann nur Gott füllen. Und wenn wir diesen Heiligen Geist in uns haben, dann öffnet uns Jesus den Horizont zu sagen, so, und deine Bedürfnisse, für die habe ich auch eine Antwort. Ich habe eine Antwort, wie deine Ehe gelingen kann, wie du mit deiner Einsamkeit umgehst, wie Gemeinschaft gut gelebt werden kann, wie du deine Arbeit so einsetzt, dass es mir Ehre gibt. Und dann dürfen wir von unserer Jesus-Beziehung aus diese Bedürfnisse angehen. Und das kann man durchgehen. Wenn ich meine Ehe so lebe, wie Jesus das möchte, dann ist es eine schweineschwere Arbeit. Aber dann hat Ehe das Potenzial und die Möglichkeit, mir diese Erfüllung zu geben. Eine weise ältere Frau hat mir mal gesagt, weißt du was, wenn es mir gerade mit meinem Mann gut geht, dann kannst du mir jeden anderen Kerl nackig auf den Bauch binden, das ist mir vollkommen wurscht. Ja, was soll ich denn mit dem? Ich habe doch den tollsten Kerl schon an meiner Seite. Verliebte Männer verlieben sich nicht. Der andere Spruch. Und ich glaube das ernsthaft, wenn meine Ehe intensiv und gut ist, und es ist nicht nur im Bereich der Sexualität, wenn meine Frau meine beste Freundin, meine Ratgeberin ist, mein Spiegel, das alles, was jucken mich dann andere Frauen? Das ist Gottes Weg, mit diesem Bedürfnis umzugehen. Ey, und es ist gut, wenn ich meine Arbeit aufgehe und meine Arbeit gut mache, aber wenn ich weiß, dass ich meine Anerkennung, meinen Wert nicht von meinem Chef bekomme, sondern dass da auch noch Freunde sind, dass da eine Gemeinde ist, wo ich ehrenamtlich engagiert bin, die mir auch das spiegeln, eine fitte Gemeinde mit einer guten Feedbackkultur, mit Anerkennung und Wertschätzung, dann kann ich sagen, lieber Chef, die Beförderung, glaube ich, die brauche ich diesmal nicht. Ich habe lieber ein bisschen mehr Zeit für meine Ehe und für Gottes Reich. Ist genauso gut. Und so könnte ich jetzt wieder jeden Bereich durchgehen und sagen, Gott hat Antworten auf unsere Bedürfnisse, die voll in unserer Welt verwurzelt sind. Wenn wir an Jesus glauben, dann wird unser Ziel im Leben erreicht und wir werden in die Lage versetzt, unsere Bedürfnisse Jesus-mäßig anzugehen. Und mir ist es klar, dass es immer auch Härtefälle gibt, dass es Traumata gibt, dass es toxische Beziehungen gibt, die das verhindern, wo die normalen Medikamente Gottes nicht reichen. Aber da gibt es dann zum Glück Intensivmedizin Gottes. Gute Therapien, gute Seelsorge, die einem da auch helfen kann, dass diese Bedürfnisse wieder gesund gelebt werden können. Und aus diesem Teil der Geschichte resultieren für mich zwei Fragen. Das eine ist, hast du dieses lebendige Wasser? Hast du diesen Heiligen Geist in dir? Hast du dieses Geschenk von Jesus angenommen, um dieses Grundbedürfnis deines Lebens füllen zu lassen? Und wenn nicht, dann sollten wir darüber reden, weil das ist die alles entscheidende Frage deines Lebens. Und das zweite ist, wie stillst du als Christ deine Bedürfnisse? Und ich lade dich da ein, einen TÜV zu machen. Check mal deine Lebensbereiche. Und holst du dir deine Inspiration, deine Anweisung, deine Art zu leben von Jesus oder von deinen Sehnsüchten, von dem, was dich treibt? Das wirst du jetzt nicht im nächsten Lied schaffen. Das ist vielleicht mal was, wo ihr euch Zeit nehmen könnt. Zu Hause in der Begegnung mit Gott. So, jetzt haben wir noch nicht mal die Hälfte des Textes geschafft und die Zeit ist um. Und ich habe mir fest vorgenommen, das Thema Jesus und Schuld gucke ich mir auf jeden Fall heute noch an. Wie geht Jesus mit der Schuld dieser Frau um? Wie reagiert die Frau? Aber ich will einfach glauben, dass der Heilige Geist da gesagt hat, die beiden Sachen sind wichtig, den Rest machen wir einfach irgendwann anders. Und ich wiederhole das nochmal. Das Erste ist, machen wir uns die Mission Jesu zu eigen. Gehen wir dahin, wo es anstrengend wird. Dürfen wirklich alle kommen, egal wie sie ticken. Und das Zweite ist, haben wir dieses Wasser Jesu, den Heiligen Geist, erhalten? Und wie gehen wir mit unseren Bedürfnissen um? Ich glaube, für eine Predigt ist es genug zu kauen.